Der S3 Podcast.
Zentrale Stadt.
Verstanden, ich gehe Richtung Eingang von Residenz.
Die Anforderungen einerseits sind enorm gestiegen. Auf der anderen Seite ist die Achtung oder der Respekt vor den Leuten, die diesen Beruf nachher ausüben, enorm gesunken.
Ich habe manchmal so den Eindruck bekommen bei gewissen Beamten, dass so ein bisschen ein Macho-Gehabe da ist.
So im Jargon ist schon ein gewisser Zynismus, das gibt es immer schon über die Jahre.
Es ist einfach, man kühlt ab, emotional.
Früher hat man das Gefühl gehört, ja, das musst du mögen vertragen, Post, du bist jetzt bei der Polizei, bla bla bla, und die Zeiten sind vorbei.
Von Kuh bis hier Doblen, dann haben wir nichts Besseres zu tun. Dann wird man geduzt, dann wird man mit Schimpfwörtern eingedeckt und so weiter.
Input.
Für die einen ist der Polizist der Held, für die anderen ist er der Buhmann. Manchmal erlebt der Polizist schlimmste Sachen, hat Angst um sein Leben oder muss Gewalt anwenden. Manchmal hagelt es Bussen und Ermahnungen von den Polizisten und manchmal fahren sie mit der Patrouille einfach im Zeugnis um und schreiben im Büroprotokoll. Polizisten wissen am Morgen nicht, was der Tag bringt.
Ja, es ist genau so. Man kommt auf den Dienst, man weiss nicht, was immer erwartet. Es kann sein, dass es zwei Stunden lang nichts geht, dass man einfach Patrouille macht und selber schaut, wie sieht es in der Stadt aus, wo kann ich etwas machen. Andererseits kann es ganz gut sein, dass man nach halber angelegt rufen. Es ist auch für Leute, es ist irgendwo ein Notfall, ein grosses Ereignis. Das weiss man wirklich nie. Also es gibt sehr schöne Sachen, Sprichwort Hilfeleistungen. Manchmal ist eine vermisste Person, die wohlversehrt kann heimbringen und die Leute, man wirklich sieht die Freude, die das auslöst. Und handherum eben das pure Gegenteil, die Hasssituationen, wo euch wirklich der pure Hass entgegenkommt. Das ist, ja, eben das Leben.
Das ist der Korporal Bruno Gurtner von der Stadtpolizei Bern, Einsatzgruppe Krokus, Schwerpunkt Drogenkriminalität. Polizisten stehen in diesen Tagen wieder einmal besonders im Scheinwerferlicht. Sie sind verzweifelte Helfer auf der Suche nach einem vermissten Mädchen in der Ostschweiz. Sie sorgen für Sicherheit, wenn das Hochwasser die Leute im Schlaf überrascht. Oder sie liefern Schlagzeilen, wie der Tessiner Beamte, der in der Freizeit mit Alkohol am Steuer einen tödlichen Unfall baut. Polizisten stehen in der Öffentlichkeit. Sie müssen einstecken können und sie teilen aus. Polizisten sind in ihrer Arbeit grossen körperlichen und seelischen Belastungen ausgesetzt. Sie müssen einiges über sich ergehen und ecken ab und zu auch mal an. Input will wissen, was für Männer und Frauen sich hinter dieser Uniform verstecken, was sie erleben und wie sie es verarbeiten. Wir begleiten einen Streifen von der Stadtpolizei Bern bei der Arbeit. Samstagmittag, kurz vor den Zweien. Unterwegs im zivilen Streifenwagen mit dem Wachmeister Thomas Jauch und seinem Kollegen, dem Polizist Serge Clément. Funkspruch aus der Einsatzzentrale. Es will jemand von der Lorrainebrücke runterspringen.
Kannst du gut tun? Achtung, da. Wir gehen gleich da oben durch und dann gehen wir hier runter. Ja, mir ist gleich. Du bist der Fahrer.
Blaulichtfahrt quer durch die Stadt.
Rechts, gut.
Alles geht auf die Seite.
Gut.
Ist nicht ungefährlich.
Ja, das ist gut, oder? Ja, das ist tipptopp. Also. Kannst du dich nachher rausnehmen, den Ton, nur noch das Blau drücken.
Blau ist drin, vorne ist das. Das da vorne ist Krokus. Du, ja, he? Oder ist das Bruno?
Bruno.
Also, jetzt müssen sie auf der linken Seite, dort der Gurtner ist schon am Springen. Ist das schon gepumpt, oder was? Sag nicht, dass sie gesprungen. Kannst du mich rauslassen?
Ja. Hey, Kontakt, das alles ist.
Wir kommen auf die Lorrainebrücke. Aufregung. Zmitz auf der Brücke. Zwei Beamte von der Stadtpolizei sind schon da. Ein junger Typ zappelt verstört an der Brüstung hin und her. Einer der Brüstung steht noch seine Turnschuhe. Aber wo er die Polizei sieht, ist er wieder zurück auf die Strassenseite geklettert. Vier Beamte von der Stadtpolizei stehen jetzt bei ihm. Zuhören. Aufpassen, dass er nicht abgeht. Er ist hörbar verwirrt.
Nein, aber ich bin bei der Polizei bekannt. Es müssen nur in der Roman und ich telefonieren. Alle Polizeibehörden, die haben mich schon so viel Mal gerettet und müssen eingreifen bei mir.
Wieso denn? Unter dem Gift?
Nein. Ich habe viel zu viele Sachen erlebt. Ich bin missbraucht worden von Kiel. Ich habe mein ganzes Leben geändert. Aber es ist gut, die haben mich unter Kontrolle. Ich nehme meine eigene Verantwortung. Ja. Sie müssen nicht Angst haben, dass ich, wenn ich mich töte, ist meine Schuld. Das ist meine Verantwortung.
Die Beamten sind dem Jungen schon vorher am Aarenufer unten begegnet, in der Nähe von der Drogenszene. Erste Lageanalyse.
Da ist er ins Horti angequatscht und hat er da unten auf dem Bänkchen die Klamotten abgezogen. Und dann habe ich gesehen, dass ein Haufen BM-Utensilien gesehen. Im Aden hat er Cola oder etwas in der Fräse. Wir müssen den Horti anschauen, ob er jemanden einstichen hat oder so. Er hat auf jeden Fall etwas. Ja, ja. Dann gehen wir mal rein mit ihm und schauen mal.
Ja, oder über die Steige, über das dann gut
zu. Mal ist er plötzlich noch abgängig.
Der junge Mann wird in den Wagen verladen und in die Wacht am Waisenhausplatz gebracht. Dort ankommen, erläutert der Korporal Bruno Gurtner, was da vorhin gerade passiert ist.
Ja, es ist natürlich nicht das erste Mal. Das ist bekannt an die Berner Brücke leider. Sehr ein tragisches Kapitel mit diesen Selbstmorden, diesen Suizid. Und das heisst für uns eigentlich Priorität, Leben in Gefahr. Und da muss man von uns aus schauen, nach Möglichkeit verhindern, dass sie gehen. Oder?
Was hat er angetroffen, oder seid ihr an diesen Platz
gekommen? Er ist schon an der Brüste gestanden. Als er mich gesehen hat, zu eckeln, ist er wieder zurückgekommen. Das ist eigentlich schon für mich beruhigend, weil das, die Regel weiss ich es aber nicht.
Und er hat sich davon abbringen, wo ihr seid, auf ihn zugekommen?
Er hat eigentlich gerade abgewiegelt. Wir hatten schon Kontakt zu ihm vorhin auf dem Aarenweg. Er war da mit Kollegen am Baden. Und offenbar hat er wirklich nur die verrückte Idee gehabt, dass man dort runterkommen könnte, die Aare, für nicht zu schwimmen.
Das hat er gesagt, oder?
Das hat er jetzt gesagt im Auto, ja.
Geht das euch in die Knochen, wenn ihr jetzt so etwas erlebt?
Ja, es fährt schon ein. Ich bin Familienvater und da ich natürlich gegen ein paar meiner Jungen. Und der menschliche Aspekt, das beschäftigt immer schon. Ja.
Das ist bei euch etwa die so, dass ihr an so einen Suizidversuch herkommt und wie nicht könnt eingreifen?
Ja, wir haben schon erlebt, dass natürlich die Geschichte schon größtenteils durch ist, dass sie auch gesprungen sind, dass man sie zum Wasser rausnehmen muss. Auch die ganze Geschichte mit den Angehörigen informieren, identifizieren, die Abarbeitung, das hat man gern wieder.
Der Brückenspringer erklärt sich der Wille weiter. Er fordert die Beamten raus. Verstörende Momente im Verhörraum auf der Polizeiwacht. Ein Drogentest steht da. Auch der Wachmeister Jauch ist da. Man hört zu, redet auf ihn ein, versucht die Situation zu beruhigen.
Es geht nicht darum, dass wir euch negativ anschauen. Es geht darum, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir euch schützen. Und zwar von euch selber, ja.
Von mir selber?
Ja.
Nein, also, ich weiß nicht. Ihr ist der letzte Mensch, den ihr...
Wenn ein Bursche in diesem Alter auf die Brücke raussteht. Hä? Hast du
ihn nicht gelöst?
Wie gesagt, wenn es irgendeine Scheisse gibt, oder eine Notlösung ist, das ist nicht gut.
Hey, wenn ich runterkomme, kann die Bulle nichts machen. Das ist wie eine Tür in Notlösung.
Du siehst, es kann spieseln.
Nein, aber du kannst so viele Sachen erlauben. Na, bist du doch frei. Wenn du weißt, dass du einfach so schnell fliegen kannst, dann kannst du so viele Sachen ermöglichen, weil du noch keine Angst mehr hast davon. Weil du weißt, ich kann fliegen. Wenn er mal ein Kadaver findet im Fluss, kann ich mich nicht ausfragen. Wenn er mich zu weit ausfragt, dann, wenn ich tot bin, kann er mich nichts mehr ausholen. Ganz einfach. So logisch, so gut die Welt. Und,
Also das heisst, auf die Brücke rausstehen ist eine Notlösung?
Nein, aber so wie Titanic. Die schöne Musik wie Titanic. So vorne, zu weit vom Boot, der Wind, der kommt, und dann sehen wir noch schöne Musik im Hintergrund. Und das fühlt man auf die der Brücke. So draussen und nach der Wind kommt. Das ist ja schön.
Aber Titanic geht doch auch runter. Willst du auch runtergehen?
Ja. Nein. Ich sehe für mich keine Zukunft. Ich bin ein Scheisskind. Wenn man einen Deiz Dreck anschlägt, der um Rand
ja. Ja, aber dann gehen wir zu der Institution mit dir. Kannst du das mal dir erzählen?
Der Thomas Jauch erklärt, was jetzt passiert.
Jetzt nehmen wir einen Fingerabdruck und schauen, ob er irgendwo verzeichnet ist, damit wir sicher sind, dass er auch wirklich die Person ist, die er uns angibt. Und was wir nachher auch mitmachen, ist, in dem Zustand, wo er jetzt ist, auch psychisch total instabil ist. Weil wir ihn sicher einen Psychiater vorführen. Wo jetzt angenommen, wir würden ihn gehen und würde wieder auf die Brücke und würde dann allenfalls gleich noch gumpen. Im Denken, dann könnt ihr das überleben und dann könnt ihr einen super Brückenjump machen. Und es würde ihm etwas passieren, dann wären wir natürlich verantwortlich für das Ganze. Oder? Das würde jetzt bedeuten, dass wir ihn anmelden,
schauen, welcher Psychiater das uns den Post anschaut und dann geht es dort weiter. Dann muss der Psychiater entscheiden, ob es okay ist, dass man den Lodl geht oder ob man den behalten zu beobachten.
Das muss jetzt gerade sowieso passieren.
Ja, das muss jetzt gerade sowieso passieren. Was man auch nicht mehr macht, ist sicher seine Schuhe holen, weil wenn er auch später freigelassen werden und er seine Schuhe holen will, dann muss er ja wieder über das Brückengeländer, dann könnte dann auch etwas passieren.
Mittlerweile hat die Stadtpolizei Bern die Identität des jungen Mannes herausgefunden. Man konnte seine Mutter informieren können, man hat sich entschieden, ihn zur Sicherheit auf die Notfallstation der psychiatrischen Klinik auf die UPD zu bringen. Für weitere Abklärungen. Die Verantwortung, dass er es gerade wieder versuchen würde, will die Polizei nicht übernehmen. Später wird einmal entschieden, dass der junge Mann in einen psychiatrischen Dienst in seinen Heimatkanton überführt wird. Und jetzt sind wir wieder zurück im Auto.
Zentrale von Zivil-AP antworten.
Jawohl.
Also, Zivil-AP, das Krokus geht vorsprechen in der UPD mit dem jungen Mann und wir sind noch auf der Suche nach seinen Schuhen. Beziehungsweise probieren die noch von der Brücke abzufischen. Nachher sind wir wieder frei.
Jawohl, also
du gehst
mit dieser Person in die UPD und wir gehen auf Schuhsuche.
Antwort, ja. Das ist richtig, ja.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Alltag der Stadtpolizei Bern. Der junge Mann hätte genauso gut können springen. Die Polizistin, der Polizist vor Ort muss mit dem Erlebten umgehen können. Das ist nicht immer einfach. Nicht wegen sonst ist Polizist in dieser Beziehung ein Hochrisikojob. Ein Risiko für das eigene Nervenkostüm. Patrouille geht weiter. Strassenmusiker wegschicken, eine Demonstration von der amerikanischen Botschaft überwachen, Reklamationen wegen Lärm überprüfen und einen Spaziergang von Linksaktivisten durch die Innenstadt im Auge behalten. Routinearbeit an einem schönen Samstag.
Zentrale Stadt.
Ein neuer Funkspruch an die Streifen. Ein neuer Einsatz und schon ist die Patrouille wieder unterwegs. Eine Frau fühlt sich daheim in ihrer gemeinsamen Wohnung von ihrem Ehemann bedroht. Häusliche Gewalt. Seit 3 Jahren in der Schweiz ein Offizialdelikt. Also ein Fall für die Polizei. Ausrücken mit 2 Patrouillen.
Er ist ein
Quartalsinker.
Und Labio ist er auch noch dazu. Und jetzt geht er mit Schuld, ich bin Schuld an. Und wir sollten ihn versorgen, ich glaube auch.
Man ist immer so, oder? Die eigenen Probleme durch die anderen Personen.
Die anderen sind Schuld, und er nicht. Der ist ein Böse, der ist ein Böse, der will mich das. Und ich kann nicht mehr, oder? Die Leute haben reklamiert. Jetzt ist er gestern um 6 Uhr ist er weg. Du hast heute Morgen um 9 Uhr hier, ich habe Angst, kann ich kein Wort können, kein, auch können zutun. Dann mögen die Kunden unter Anfang mit beschimpfen. Ich mag das nicht vermeiden, das beschimpfen. Eine Störung, da muss man versorgen, einfach für längere Zeit in die Klinik.
4 Polizisten betreuen diese Leute in der Wohnung. Die Polizei nimmt den Unruhestifter mit. Er ist ein Häufchen Elend. Auch er kommt zur Abklärung auf Psychiatrie, auf einen Notfall. Nach dieser Einweisung ist für die Polizei der Fall abgeschlossen. Ein kurzer Kontakt mit der Ehefrau sei noch vorgesehen im späteren Verlauf des Tages. Wir steigen ins Auto. Die Polizei ist noch bis vor ein paar Minuten bei der Familie daheim in der Wohnung gestanden. Der Thomas Jauch erzählt, wie er so eine Situation erlebt.
Das ist eine tragische Aufgabe. Man muss in eine Familie hineingehen, wo man solche zerrüttete Verhältnisse sieht und unter Umständen irgendwie auf einem Buffet oben noch ein Hochzeitsbild oder ein Taufbild der Kinder oder irgendwas. Von guten Tagen und nachher dann findet man nur noch die Scherben vor.
Er hat ja mit der Frau lang geredet. Er auch, da wird der Polizist jetzt zum Freund und Helfer, oder? In so einem Fall garantiert, zum Zuhörer auf jeden Fall.
Ja, man wird schon zum Zuhörer, das ist richtig. Und man sollte versuchen, irgendwo das Ganze ein bisschen mitzufühlen, ohne dass man selber da zu fest reinkommt oder Parteien ergreift, sondern in erster Linie geht es einfach mal ums Hören. Man kann vielleicht da noch keine Lösung anbieten, aber man kann probieren, eine Ursache zu finden für die Auswirkung, die da jetzt passiert ist. Die Leute sind in den meisten Fällen wirklich dankbar, weil sie einfach jemanden haben, der innerhalb von kürzester Zeit, auch wenn wir fremd sind, aber wir sind auch Polizei, wir haben ein gewisses Vertrauen zu uns und das wird uns auch geschenkt.
Seid ihr sensibler, seid ihr solche Einsätze auch erlebt, gerade auch, wenn es um euer eigenes Leben geht?
Ja, sowohl als auch. Ich denke, man ist schon ein bisschen sensibler, aber auf der anderen Seite wird man ein Stück weit auch abgehärtet. Und man sieht manchmal Fälle, wo man jetzt, gerade jetzt der Fall, das ist so schwierig, das ist nicht etwas, was einem über Monate und Jahre wird bleiben. Das ist einer von vielen Fällen, traurigerweise. Das werden wir heute vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal antreffen.
Zurück in die Kaserne. Das Nachtessen im Hinterhof. Pizza, selber geholt im Restaurant. Herrensitzen, laufen miteinander, jemanden einen Spruch machen, den Kollegen hochnehmen. Und nie wissen, wenn es weitergeht. Auch an diesem Abend bleibt die eine oder andere Pizza kalt zurück im Pappkarton. Die Einsatzzentrale meldet sich. In einer Sekunde steht der Patrouillen auf und geht arbeiten. Polizeibeamte sind immer als erstes auf der Stelle. Polizisten müssen gewappnet sein. Man weiss nie, was passiert. Man weiss nie, was man antrifft. Kommt es zu einer Auseinandersetzung? Muss man schlichten? Trösten? Oder erlebt man schockierende Szenen? Kein Beruf für Leute mit zarten Seelen. So müssen Polizisten zum Beispiel auch lernen, den Anblick von Toten können zu verkraften.
Es gibt massive Sachen, die einem wirklich schon fast ein bisschen grusen. Also, wenn man an eine Person hinläuft, die verstorben ist, die vielleicht schon 14 Tage im Sommer in seiner Wohnung liegt und es warm ist und dementsprechend schmeckt und auch schon eine gewisse Bildung von Insekten da ist, Madenwunder durchkommen. Das ist nicht Alltag, aber das gibt es durchaus. Und solche Fälle, das ist schon etwas, was einem Moment lang ein bisschen daraus tut. Also vor allem...
Schickt die Leitzentrale in so einem Fall?
Ja, jeder von uns kann das bereichen. Aber wirklich, also Menschenfälle gehabt von Frauen oder von einer Frau, die vertrunken ist in der Badewanne oder gestorben ist und in der Badewanne innen gelegen ist und ein Körperteil hat neben draussen geschaut, also das Bein ist neben der Badewanne gelegen, das war fast schon mumifiziert gewesen, aber die Frau selber im Wasser innen schon richtig aufgeweicht. Das sind einfach Fälle, wo das bleibt einem schon, aber das ist nichts, wo einem, das tut einem Moment. Geht
das denn nicht euch?
Ich weiß, ich kann es nicht sagen. In dem Moment schaffst du einfach, dann bist du fast wie eine Maschine, die einfach funktionieren muss. Du kannst nicht dort stehen und rennen. Und vielfach hast du eben noch Angehörige, die da kommen. Und dann kannst du denen nicht auch noch ins wie sagt man so schön da auf Berndeutsch?
Ins Schillegrennen.
Ins Schillegrennen, ja. Sondern du musst einfach in dem Moment musst du denen Hilfe sein, musst denen den Weg aufzeigen, wie es weitergeht, was wir ihnen für Hilfe anbieten können, welches Sargmagazin das wir aufbieten können. Einfach wirklich ganz praktische Sachen. Das sind die viel dankbar, wie man da auch noch ein bisschen mitheult. Das bringt denen gar nichts.
Man funktioniert einfach. Gegen Abend auf der Hauptwache. Polizisten kommen zurück vor Streifen. Die heiklen Momente im Berufsleben sind das Thema. So beim Wachmeister Christian Zink, der auch schon seit Jahren als Polizist unterwegs ist.
Also denke, was zum Beispiel meine Familie, vor allem wenn es nach Kind trifft. Also ich weiß noch, dann vor ein paar Jahren ein Weissenbild-Zugunglück, wo ich ausrücken musste. Und dort ist dann auch das Kleinkind, das im Kinderwagen vorne nachher siehst, wo der Zug seitwärts reichen ist. Bei diesem Kind, das ist der Kopf, ist... Also keinen Kopf mehr gehabt, oder? Und vor allem dann dort die Eltern, die backen. Das ist schon noch, das geht dem recht nach. Das Aussehen selber, das macht man eigentlich nicht. Aber eben vom Kleinkind und vor allem das Verhalten der Eltern und die Mutter dort, die hat nur noch gemögt. Und man hat die nicht müssen betreuen. Zum Glück ist dann vor Sanität noch ein Seelsorger auch noch da gewesen, der zugeschaut hat. Und in dem Moment bist du selber überfordert. Ja, was will man sagen dort, oder? Das ist schon noch schwierig manchmal, aber...
Das bleibt.
Das ist schon drinnen geblieben, ja.
Das geht tief rein. Die Frage ist, geht es auch wieder raus?
Am 6. Dezember 1999 kann ich als erster Polizist mit einem Kollegen zusammen an einen schweren Unfall müssen. Und dort ist eine Frau und ein Kind verstorben. Und das sind Bilder, die ich heute noch sehe. Und das ist nicht etwas, was ich mir bewusst aufrufen muss. Das kann passieren, wenn ich ein Auto sehe von dieser Firma, die dort zumal beteiligt war. Oder wenn ich ein Kind sehe, wo gefährlich am Strassenrand shootet oder irgendetwas. Das sind das Bilder, die urplötzlich wieder da sind. Das kann dir niemand erklären, wie du das nachher sollst verarbeiten. Da hast du einfach Mühe. Und du brauchst vermutlich die Zeit auch, um das nachher zu verarbeiten. Da war es so, dass wir nach dem Weg im Team hat man ein aktives Debriefing gemacht. Man ist hineingesessen und hat miteinander geredet. Und da gibt es gestandene Männer, die nach dem Tod von dem Kind wirklich gesagt haben, das hat sie extrem berührt. Das ist wie wenn, da sieht man seine eigenen Kinder unter dem Auto liegen auf einmal. Und das tut extrem weh. Und das, dort muss man auch den Mut haben, über die eigenen Gefühle zu reden. Und dort muss man auch das Vertrauen haben zu den Kollegen, dass sie das nachher nicht gehen, nach aussen erzählen, ja, der hat gebrüllt und der hat ganz viel Mühe gehabt. Sondern dort muss man einfach fair sein zueinander und ehrlich sein zueinander und dann sagen, ich habe Mühe mit dem.
Aber seid ihr nicht zu viele Männer aufeinander oben, dass es dort nicht ausrutschen gibt? Also Stichwort Gefühl, Heulsausen, was auch immer. Mm-mm.
Früher hat man das viel gehört. Ja, das musst du vertragen, Post, du bist jetzt bei der Polizei, bla bla bla, und die Zeiten sind vorbei. Heutzutage ist man sich klar darüber, dass es Schwierigkeiten kann geben kann, dass es einem kann berühren kann, dass es einem kann weh machen kann. Und das war auch bei mir so gewesen. Du hast einfach eine Zeit, die du brauchst. Du hast Gespräche im Debriefing gehabt, du hast Gespräche untereinander gehabt, mit den Kollegen unter der Dusche. Und gerade das Duschen, das ist für mich wie ein Ritual. Das Zeug einfach abspülen, den ganzen Dreck wegspülen, das geht Abfluss fort, eine andere auch Kleider anlegen und dann ist mal der Job weg. Es ist ein Mitfühlen, aber es ist nicht ein Mitleiden.
Kameradschaft und gegenseitiges Vertrauen werden gross geschrieben. Der sogenannte Gore-Geist wird beschworen. Gut für die, die das lenkt und die den Geist positiv erleben. Einer, der diesem Phänomen misstraut, ist der erfahrene Polizeipsychologe Christian Buschan. Er ist Leiter vom Psychologischen Dienst beim Bundesamt für Polizei und er hat selber als Polizist gearbeitet.
Mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich von polizeilicher Kameradschaft höre. Oder? Also da werde ich schon ganz kribbelig, oder? Weil ich einfach erfahren habe, dass sich das oft darauf beschränkt, dass man eben Sprüche rauslässt. Oder dass man sagt, ja, du musst das nicht so ernst nehmen. Weißt du, ja, du gewöhnst dich dran. Nach ein paar Jahren ist dir das dann auch gleich. Oder, nimm noch eine Zweierrote. Oder komm, wir gehen eins haben und dann vergisst du das. Und dann ist das alles nicht so schlimm. Weißt, das habe ich alles auch schon erlebt, aus solchen Sprüchen. Was ich aber sehr schön finde, das habe ich auch erlebt, ist echte Kameradschaft. Oder? Das, echte Kameradschaft würde ich so definieren, die besteht dann, wenn sowohl auf der geistigen, körperlichen und seelischen Ebene eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Angehörigen von einem Polizeikorps herrscht. Im seelischen Bereich ist die Kameradschaft dann schön, wenn ich als Mann zum Beispiel auch einen Mann kann umarmen kann, wenn halt jetzt einfach, ja, wenn es mich gerade dünkt, oder? Und dann mal in die Chile rennen und der mich versteht und dann nicht das Gefühl hat, ich sei schon schwul oder was weiß ich, oder? Das passiert eben leider auch viel. Dass Männer, anderen Männer, einfach, die können nicht über ihre Gefühle reden. Das machen die einfach nicht. Die gehen an eine Bar und rennen an einer Barmaid in Ausschnitt.
Im Übrigen ist Duschen offenbar eine bekannte Methode, um das Erlebnis vom Tag runterzuwaschen.
Das finde ich schade, dass in vielen Polizeikorps ja, einfach nach dem Einsatz heisst es einfach, ja, jetzt gehst du duschen, oder? Dann ist einmal das Blut weg, oder das Leichenwasser, das dir da über die Schulter gelaufen ist, das ist jetzt alles weg, und dann nimmst du noch eine Zweierrote, und dann gehst du ins Nest und fertig, und dann ist das wieder vorbei, oder? Und das ist es eben nicht. Es ist nicht vorbei, oder? Das kumuliert sich.
Und dann brauchen auch gestandene Polizisten professionelle Hilfe. Warum? Die erfahren es als nächstes im Input. Das ist Input. Wir berichten über den Arbeitsalltag der Polizei und wie Polizisten mit der Belastung in ihrem Job umgehen. Vorhin haben wir Ausschnitte aus dem Polizeialltag gehört. Schockierende, traumatisierende Erlebnisse, solche, die einfahren, die betroffen machen. Bei Polizisten, die an der Front arbeiten, steigt mit den Jahren die Gefahr, dass sie gefühlsmässig Probleme bekommen. Etwa 10% von Befragten von der Kantonspolizei Aargau haben laut einer Studie von letztem Jahr gesagt, dass sie Mühe haben, das Erlebte gut zu verarbeiten. Dass das so sein kann, weiss niemand so gut wie Christian Buschan. Der Leiter vom Psychologischen Dienst beim Bundesamt für Polizei, bei FEDPOL, war vor über 30 Jahren selber Polizist. Er hat Polizisten ausgebildet und hört heute denen Polizisten ab, die nicht mehr weiter wissen, die ihren Job nicht mehr prestieren. Polizistin oder Polizist sein, sagt Christian Buschan, ist ein Hochrisikojob, ein Verschleißjob, wenn man nicht aufpasst. Wie viele sind gefährdet, dass sie sich in Richtung Burnout bewegen?
Wie soll ich sagen, eine klare Zahl auf eure Frage kann man nicht einfach sagen. Aber ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass wahrscheinlich etwa jede dritte Person, die wirklich im Frontdienst bei der Polizei arbeitet, als potenziell gefährdet muss angeschaut werden. Das wäre so meine Schätzung. Oder? Also etwa jede dritte. Ja, weil Man kann das auch ein bisschen erklären. Der Campanello hat in seinem Lizenziat, in seiner Untersuchung festgestellt, dass bei der Zürcher Polizei und bei uns, im Bundesamt für Polizei, ich glaube 31% derart also posttraumatisch vorbelastet sind, oder dass sie etwas erlebt haben schon in ihrer Karriere, das derart schlimm und beeindruckend war, dass sie im Grunde genommen müssen therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Oder?
Das macht. Man erlebt halt einfach wirklich auch zum Teil schlimme Zeug.
Ja, ja, ja. Und das ist oft sehr unspektakulär, aber deswegen nicht weniger schlimm. Also stellt euch vor, ihr sitzt 9 Stunden im Büro, geheizt, warm, ist gutes Licht, die Kollegen sind da, ihr seid nicht allein, aber ihr müsst 9 Stunden lang grusigste pornografische Darstellungen mit Kindern auf dem Bildschirm anschauen, um herauszufinden, welcher Sauhung das verbreitet. Ihr wollt herausfinden, wo ist der Täter, der solches Zeug ins Internet stellt, oder? Und jetzt machen das mal 3 Monate lang. Ich hatte einen Kollegen, der hat 2 kleine Mädchen daheim. Der kann seine Töchter nicht mehr auf die Chance nehmen. Der kann seine eigenen Kinder daheim nicht mehr auf die Chance nehmen und sie streicheln und heben und an sich drücken, weil er sie gerne hat. Weil er stundenlang solche Bilder sieht, wo eben andere Mädchen auf die Chance nehmen, mit ganz anderen Motivationen. Und das ist furchtbar. Das ist grauenhaft. Die Leute haben immer das Gefühl, gefährdet sind nur die, die zum Beispiel müssen damit rechnen, dass auf sie geschossen wird. Aber ich will nur daran erinnern, dass das inzwischen wissenschaftlich ist untersucht worden, festgestellt worden ist, dass jeder 7. Polizist in der Schweiz, der in einer grossen Polizeikorps arbeitet, der Sondereinheiten hat, jeder 7. hat mal geschossen. Und das macht einen nicht einfach zum Plausch. Der schießt erst, wenn er in höchster Lebensgefahr ist. Das ist, also die Schusswaffe ziehen, schon nur eine Pistole ziehen, mit der Möglichkeit, dass wenn der Finger krümmt, liegt der andere ab. Oder? Also das ist eine seelische Belastung, das kann sich niemand vorstellen.
Der Polizeipsychologe Christian Pouchan. Es gibt verschiedene Arten von Störungen, sei es, dass man traumatisiert wird, das haben wir vorhin gehört, von Erlebnissen, die ihm sind nachgegangen. Dass man mit den eigenen Gefühlen nicht mehr richtig haushalten kann, dass man einfach ausbrennt, ein Burnout erleidet. Der Polizeijob ist auf jeden Fall kein Schleck. Ein dickes Fell brauche ich es halt schon ein bisschen in diesem Beruf, heisst es in Polizistenkreisen. Und da kommt eine Art Schutzmechanismus ins Spiel, für das man die Sache nicht zu nahe an sich heranlässt, wenn man an der Front arbeitet, wie der Serge Clément und der Thomas Jauch von Stapo Bern. Humor, Sarkasmus. Das kennt ihr vielleicht selber auch. Ein dummer Spruch zum dümmsten Zeitpunkt. Die beiden Polizisten suchen nach Erklärungen für das Phänomen.
Nein, also wirklich, wenn man das mal ein Witzchen macht, manchmal zwischen, ja, wenn die Lage manchmal so ernst ist, macht man zusammen das Witzchen und lachen noch darüber. Und
muss man sich das vorstellen?
Fast wie schwarz Humor. Es ist aber nicht schwarz Humor, es ist manchmal wirklich, dass man, ja, dass man halt über das Kleinste lacht und ja, über das Ganze anders hinstellen.
Das Problem ist einfach, das sind extrem schwierige Momente, menschlich gesehen. Da triffst du wirklich absolute Katastrophen an. Wenn es um Tötungsdelikte, um Todesfälle geht, das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Und vielfach resultiert daraus, dass irgendwo auf der Seite aussen kommt auf einmal vielleicht einmal ein Spruch, oder einfach, wo vielleicht für einen Aussenstehenden nicht stimmt. Und einfach so, hey, wie könnte die so einen Spruch machen? Aber es ist für dich irgendwo so ein ganz normaler Moment, wo du einfach ein Ventil brauchst, um das abzuladen. Du hast nicht die Möglichkeit, dort die Tränen auszubrechen oder irgendetwas. Und du musst irgendwie mit dem umgehen. Und wenn es dich eben irgendwo trifft, du suchst das Ventil und findest es eben meistens vielleicht in einem Spruch, in dem, ja.
Und gleich tut man der Person noch Respekt.
Absolut, es ist nicht respektierlich gemeint. Ja.
Schläft dich das ein bisschen ab?
Ja, es härtet einfach ein Stück weit ab. Ja, es ist schwer zu erklären, wenn man nicht selber das erlebt. Es ist eine Art Galgenhumor, ohne dass man jemandem zu nahe treten will, jetzt ein Lied.
Im Gegenteil. Ja. Es ist wirklich unsere Art, das Ganze zu verarbeiten und abzubauen.
Aber Hand aufs Herz, ihr seid natürlich nachher jetzt im Privatleben. Seid ihr auch der, der manchmal im dümmsten Moment vielleicht einen Spruch macht, oder? Und eure Familie arbeitet nicht bei der Polizei und versteht das nicht. Habt ihr das Problem noch nie
gehabt? Nein, das Problem ist, das steht tatsächlich, das ist mir auch schon passiert, oder? Hey, mit der Frau, das kann ein Problem sein. Da muss man wieder wirklich switchen.
So merken, wo, ja, man, genau, wo man dann wieder gelandet,
genau,
ist. Oder?
Genau. Da muss man schon aufpassen. Auch manchmal der Ton, wo man, die Polizei, manchmal hat man ein bisschen rauen Ton zusammen. Also relativ. Und dann haben wir den Ton, den darf man nicht, ja, nicht mitnehmen. Ja.
Dass nicht alle den Dienst so gut verleiden, zeigen die Zahlen, die wir vorhin gehört haben. Und vielleicht stellt der eine oder die andere fest, dass er oder sie nicht geschaffen sind für die Polizei. Zum Beispiel der Patrick Hasler. Er war vor 10 Jahren bei der Stadtpolizei Zürich und hat seine Erfahrungen später in einem Buch zusammengefasst.
Ich habe einfach gespürt, ich werde kühl in den Gefühlen. Ich bin ein bisschen sarkastisch geworden. Ich bin, die Wärme ist verloren gegangen in meinem Herzen.
Und warum?
Weil ich so viele schlimme Sachen gesehen habe. Weil ich vielleicht das, das wie abgestorben ist aufgrund von diesen Bildern, die ich gesehen habe, von jungen Mädchen, die sich aufgehängt haben in den Zellen, die noch gelebt haben, von Leuten, die sich aufgeschlitzt haben im Polizeiwagen. Wenn man ständig oder viel so Bilder sieht, und ich habe relativ viel so Bilder gesehen, das sind Bilder, die vergisst man nicht mehr einfach so. Man kann sie verarbeiten, aber sie bleiben. Und wenn man dann das nonstop erlebt und wie nie richtig verarbeiten kann, dann kühlt das ab.
Er hat Konsequenzen gezogen, um dem Ausbrennen zuvorzukommen. Er hat den Dienst quittiert. Es laufen viele Polizeibeamte Gefahr, dass ihnen die Arbeit zu viel wird. Dass sie daran zerbrechen. Burnout ist in Polizeikreisen ein sehr bekanntes Phänomen. Und man hat herausgefunden, dass ein Zusammenhang besteht zwischen deren Arbeitsbelastung im Job und der Ausübung von Gewalt in der Arbeit. Gerade im Polizeiberuf ist das sehr heikel. Eine Studie aus dem Jahr 2003 zeigt, dass Polizisten im Vergleich mit anderen Berufsleuten stärker ausprägt zu zynischen Einstellungen gegenüber ihren Kunden neigen. Der Autor sagt, dass emotional erschöpfte Leute, Polizisten, die also Burnout gefährdet sind, einen härteren Umgang mit Leuten aus der Bevölkerung pflegen. Sie wenden schneller und öfter Gewalt an. Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn Gewalt anwenden gehört ein bisschen weit zum Polizeijob. Aber es gibt einen Unterschied zwischen angemessener Gewalt und übertriebener Gewalt. Mehr zu Provokationen, Schikanen, Willkür und falsch verstandener Arbeitsauffassung im Polizeiberuf gerade als nächstes im Input. Polizisten müssen einstecken, aber sie teilen auch aus. Das ist Input, der genauer heranschaut. Manchmal ist die Grenze fließend. Reagiert der Polizist seinen Frust ab oder ist sein Einsatz gerechtfertigt? Und woher kommt denn auch dieser Frust? Sicher ist, Polizisten sind mehr als andere Berufsleute Beschimpfungen und Verhöhnungen ausgesetzt. Da braucht es ein dickes Fell, um das alles über sich zu ergehen.
Die Anforderungen einerseits an die Polizistinnen und Polizisten, die heute den Beruf ergreifen, die sind enorm gestiegen. Auf der anderen Seite ist die Achtung oder der Respekt vor den Leuten, die diesen Beruf nachher ausüben, enorm gesunken.
Sagt der Leiter vom Psychologischen Fachdienst vom Bundesamt für Polizei, der Christian Buschan. Da tut sich eine inhaltliche Schere auf und ein grosses Frustpotenzial kommt zum Vorschein. Beispiel aus dem Alltag.
Wenn ich ein Auto anhalte und den Führer ein Fahrzeug aus uns verlange, dann ist das Erste, ist, habt ihr nichts Besseres zu tun. Geht mal auf die Velofahrer. Wenn wir einen Velofahrer anhalten, der bei Rotlicht durchfährt oder sich total falsch veraltet vom Trottoir unterwegs ist, vielleicht noch Leute gefährdet und wir den anhalten, sagt er, geht auf den Autofahrer. Wenn wir Leute in der Drogenszene kontrollieren, heisst es, kommen nicht immer auf uns, geht auf den Dealer los. Und wenn wir auf den Dealer losgehen, dann heisst es, geht auf den Nächsten. Das ist immer ein Weiterschieben. Alle anderen machen auch, oder? Ich tue nicht, die anderen tun auch. Ich habe 13 Dienstjahre und ich muss mittlerweile sagen, es gibt Momente, wo ich einfach sage, ja, Schnortel. Weil das sind nicht die wirklich mühsamen Sachen. Die wirklich mühsamen Sachen sind, wenn man muss um Kleinigkeiten diskutieren, wo sich jemand falsch verhält, wo dann Sprüche kommen wie, du bist ein Arschloch. Meine Meinung ist, du bist ein Arschloch. Ja, ich kann meine Meinung haben. Da kannst du mich nicht einmal anzeigen. Da wird man duzt, da wird man mit Schimpfwörtern eingedeckt und so weiter. Und dort muss man schon sagen, das ist ein 50-jähriger Mann, vis-à-vis, warum kann der nicht normal tun?
Macht er das denn?
Am gescheitsten tut man es wirklich auf die Uniform beziehen und sagen, erstens prallt es an meiner Uniform ab und zweitens ist es wirklich auf die Uniform gemeint und nicht auf mich als Person, als Mitbürger, als Mitmensch. Das ist das Einzige. Weil sonst, wenn man sich da von so etwas losschaukelt, dann hat man die grösste Diskussion am Schluss vielleicht noch eine Tätigkeit.
sollen Respekt vom Polizist dem Bürger gegenüber bestehen, aber auch vom Bürger dem Polizist gegenüber. Oder die Sprüche, hey, ich zahle deinen Lohn, du, ich zahle mit meinen Steuern zahle ich mehr, wie das du kannst verdienen. Und schreiben sie mich nur auf, was sie mögen aufschreiben, das verdiene ich locker und so Zeug. Das sind Sprüche, die man, das ist Alltag und das braucht es gar nicht.
Mit der Uniform exponiert man sich, mit der Uniform steht man im Schaufenster. Man muss damit rechnen, dass man auf Schritt und Tritt verfolgt wird, dass der Einsatz genau beobachtet wird. Das provoziert aber auch.
Wenn ich, sagen wir, in eine körperliche Intervention gehe, mit jemandem muss Gewalt anwenden, dass ich ihn überwältigen kann, für etwas zu hindern. Und das Postwenden, jetzt in der heutigen Nachteilzeit, wird es vom Umfeld gefilmt. Sprich YouTube und so Geschichten. Und das Zweite ist von den Umstehenden, ja, das wird gemeldet, ihr werdet angezeigt, das wird mit dem rechtlichen Droht.
Ihr spürt, dass ihr sozusagen dauernd unter Beobachtung seid?
Man steht im Glashaus, ganz klar.
Das stresst?
Das stresst schon, ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es gibt sogenannte Cop-Watcher in Bern, selbsternannte Sperber, wenn man mal so sagen will. Die legen ein gelbes Mäntel an. Wenn ich im Drogenmilieu Anhaltung habe, sagen wir, mit einem afrikanischen Dealer zu Boden muss, weil er sich halt in Gottes Namen wehrt gegen die Anhaltung, steht hier auf einen halben Meter nebendran. Und es kann ganz gut sein, dass sie das per Video aufnehmen. Und dass man näher in den linken Gremien, linksautonomen, dass man dort verbreitet wird als Gewaltpolizist. Und also in dem Sinn.
Also die Gefahr, dass ihr missverstanden werdet, ist gross?
Sehr gross, ja, ja.
Warum? Warum führt es dazu, dass man missverstanden wird?
Jetzt gerade bei der Dealerei, wenn ich einen muss anhalten, es geht fast immer nur über körperliche Gewalt. Jetzt Raum innen, Stadt, Reithau, es ist vielfach Afrikaner. Und da haben wir ganz klar, bei den Linksautonomen sind wir verrufen als Rassisten.
Was ist angemessene Härte? Was ist unsinnige Gewalt? Der Patrick Hasler hat ein Beispiel für Zweiteres, die Jagd auf Dealer.
Selbst wenn einer mit Drogen dealt und man verhaftet, ist es auch unsere Aufgabe als Polizisten, also damals, ich bin ja nicht mehr Polizist, aber ist es auch unsere Aufgabe, dass wir die Menschen gleich irgendwo noch vernünftig behandelt und nicht einfach dann die Leute wie der letzte Dreck irgendwie am Boden runterschlönt und dann noch vielleicht eins in den Magen reingingen, weil er verrückt ist auf den. Das habe ich leider alles auch erlebt bei der Polizei.
Jetzt sagt die Polizei, Gewalt in dem Sinn sieht manchmal brutaler aus, als sie effektiv ist und gleichzeitig braucht es eine gewisse Härte, um die Fluchtversuche auch zu verhindern. Oder? Also man probiert für das,
das ist richtig, aber wenn,
Verständnis zu wecken. Oder?
Wenn einer schon auf dem Boden liegt, mit den Handschellen kettet und man dann noch auf den reingingt, dann hat das nichts mehr damit zu tun, eine Flucht zu verhindern. Und leider habe ich so Situationen erlebt.
Nietzsche hat mal gesagt, bekämpft das Böse nicht zu sehr. Und das ist ein Satz, den ich nie vergessen habe. Ja, ich denke einfach, wenn eine Polizistin oder ein Polizist extrem konsequent sich für das Richtige, das Gute, das Wahre, das juristisch Korrekte einsetzt, muss sie vielleicht ihren oder er seinen Beruf korrekt ausüben, aber sie ist kein guter Polizist mehr. Ich wollte damit einfach sagen, wenn eine Polizistin, ein Polizist meint, und leider wird das in vielen Polizeischulen am Anfang eben ähnlich vermittelt, man muss unter allen Umständen das Gesetz durchsetzen, oder? Dann kann das beim einen oder anderen, wo die entsprechende innere Konstitution hat, oder? Also übertriebenen Glauben an Recht und Ordnung, so Blut- und Boden-Ideologie zum Beispiel noch, oder? Kann das dazu führen, dass er oder sie im konkreten Einzelfall unter dem Stress vom Zeitdruck, unter dem Stress zum Beispiel auch Gruppendruck, oder, wenn die alle zuschauen, was macht er jetzt? Oder, etwas macht, was er nicht mich, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, und ein bisschen mehr könnte überlegen könnte. Und das denke ich mir, wird auch im Training ein bisschen zu wenig drauf geschaut. Oder? In der Aus- und Weiterbildung habe ich persönlich, wenn ich Polizeipsychologie unterrichtet habe, am Polizeiinstitut in Neuenburg, habe ich da immer sehr grossen Wert darauf gelegt, dass ihnen das zumindest bewusst wird, oder? Dass das passieren kann, dass ein Mensch ausrastet, oder? Dass einer oder eine nicht die Stellung als Polizistin, Polizist dazu missbraucht, also tiefste, niedrigste Gefühle auszuleben. Oder? Und das ist höllengefährlich.
In diesen Bereichen genau her,
schaut Amnesty International. Darum ist kürzlich auch die Schweizer Polizei dran gekommen. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert, dass in der Schweiz vermehrt Asylsuchende, Schwarze, Randständige, Minderjährige, Fußballfans ihren Recht missachtet werden. Das geht von Liebesvisitationen in der Öffentlichkeit über die Verwendung von Elektroschockwaffen, über das Festhalten am Boden in Bauchlage bis hin zu Würgegriffen. Regelmässig würde in der Schweiz Verfahren gegen fehlbare Beamte eingestellt, kritisiert Amnesty International. Strafverfolgungsbehörde und Justiz seien oft auf dem einen Auge blind. Der Polizist entgegnet.
Das kann man ruhig kritisieren, aber bevor man kritisiert, sollte man sich auch darüber informieren, wie zum Beispiel die Gegenwehr von dem Verhafteten war, oder? Wenn ihr jeden Tag, also da die Sondereinsatzgruppen, die sich eben um solche schwerere Fälle kümmern, die werden jeden Tag gebissen, geschlagen, angespäut, oder die bisseln effektiv an Bei oder extra in die Hose, damit das Dienstfahrzeug vermohrt wird, die, excusez-la expression, scheissen wirklich dann noch extra, oder? Und das muss man sich mal vorstellen. Also da kann es schon mal sein, dass man einen ein bisschen am Arm packt und sagt, jetzt ist aber fertig, du spinnst du eigentlich, du kannst dich doch hier nicht so benehmen, oder?
Also die Grenze ist schwer zu ziehen, ja, zwischen angemessener Gewalt und übermässiger Gewalt, kann man sagen.
Sie ist gesetzlich, ist sie sehr klar.
Und im Alltag nicht.
Im Alltag ist das eben... Die Leute, die Gesetze müssen einhalten und anwenden, die haben nicht Zeit, am grünen Tisch da gemütlich zu überlegen, ja, darf ich ihn jetzt am Arm packen, wie fest muss ich zusammendrücken und wenn er dann nicht will, was darf ich denn noch machen und so weiter. Dann müsst ihr in einer Sekunde, manchmal in noch weniger Zeit, müsst ihr den überwältigen und einpacken und ab mit ihm.
Polizisten stehen in der Öffentlichkeit, die Leute zeigen mit dem Finger auf sie. Und gleichzeitig kann ihm die Uniform, die man trägt, so eine diffuse Macht vermitteln. Machen Kleider Leute, Patrick Hasler?
Das ist ein Verstecken hinter der Uniform. Es gibt einem eine gewisse Anonymität. Ich habe schon empfunden, dass man da sich wie hinter einer Maske kann ein bisschen verstecken kann. Ich habe ja selber gespürt, wenn ich mich umgezogen habe. Ich habe mich manchmal wie ein anderer Mensch gefühlt.
Machos in Uniform?
Jetzt muss ich lachen, ja. Ich habe manchmal so den Eindruck bekommen bei gewissen Beamten, dass so ein bisschen ein Macho-Gehabe da ist. Wenn man mit der Sonnenbrille, mit dem Polizeistock im Gurt, mit den Waffen im Gurt, mit den Schusswesten unter dem Hemd, mit dem Hut auf dem Kopf darf durch die Strasse laufen, dass man halt vielleicht auch denkt oder ein unbewusstes Empfinden hat, man wirkt draussen vielleicht Furcht einflößen, man wirkt vielleicht attraktiv auf Frauen, man stellt etwas dar, dass man da vielleicht ein bisschen mit einem Macho-Gehabe durch die Stadt durchläuft.
Da treten also Macho-Allüren an den Tag. Man hört es immer wieder. Man behaltet den Täter ein bisschen länger in Haft, als es nötig wäre. Kleine Spiele halt, Schikanen halt, wie man sagt. Solche Negativschlagzeilen färben ab auf den Beruf des Polizisten. Die Streifenpolizisten Jauch und Zink von der Stadtpolizei Bern rechtfertigen sich.
Also bei uns ist es so, das ist nicht einfach, geht es nicht darum, raus auf die Straße und dann einfach auf die Teufel kommen raus, jeder nachher spitzen. Oh, man tut lieber mal, man kann mit den Leuten mal reden, normal, man kann jedem eine Chance geben, ihre Kontrolle, auch wenn der irgendetwas falsch gemacht hat. Das hat keinen Grund, den irgendwie von oben herab, die bin ich, der Sheriff, oder den irgendwie zu knuten. Das kann man von einer normalen Art einen Buss ausstellen oder auch nur mit ihm reden. Und also bei uns wird der Sötig eigentlich relativ rasch, wenn er das Gefühl hat, dass er ein bisschen über der Sache. Dann wird er dann, ja, böse gesagt, gesenkelt von der Gruppe. Weil es ist dann ewig, hast dann Lampen auf der Strasse, Theater für nichts, für jeder nichts wegen dem.
Es ist eben schon so, oder? Da wird manchmal wegen einem tollwütigen Hund die ganze Meute verschossen, wenn man so sagen. Also wenn ein Polizist einen Fehler macht, das kommt aus, dann ist es einfach die Polizei.
Willkür ist schwer zu messen. Einzelbeispiel für das gibt es aber viel. Wenn man die feststellt, sagt Christian Busch an, dann liegt es am Ende einer grundsätzlichen falschen Einstellung zum Job.
Ein bisschen zugespitzt formuliert, der misstrauischste Polizist ist eigentlich einer der Besten. Oder? Und sein Misstrauen gegenüber dem, was er sieht, also er meint, hinter allem ist noch etwas Schlechtes. Für das wird er befördert bei der Polizei.
Gemeint ist der, der auf alles drauf geht, der, der im Zweifelsfall kontrolliert statt toleriert. Der steht besser da als der weniger misstrauisch, der aufgeschlossene Polizist, der, der vielleicht auch mal angemessenerweise ein Auge zudrückt. Das ist eine fatale Entwicklung. Um Auswüchse zu verhindern, die immer wieder kritisiert werden, müssen die Weichen anders gestellt werden, schlägt der Polizeipsychologe Bouchan vor. Und zwar schon ganz am Anfang von der Karriere.
Viele wählen ja diesen Beruf auch darum, nicht nur, aber auch darum, weil sie sich erhoffen, dass eigene innere Schwächen gestützt werden durch äußere Symbole, wie zum Beispiel Uniform, Bewaffnung, Gasspray, Schlagstock, Handschellen. Und wenn ihr nach achtet in der Öffentlichkeit, jeder Bürger kann die sofort identifizieren. Sättige Polizisten sind von mir aus gesehen gefährdet, oder, die schon die rechte Hang auf der Waffe haben, wenn sie mit den Leuten über irgendetwas reden, also was ist für die Zeit, oder wodurch geht es zum Bundeshaus, oder? Nein, es ist schon die Hang auf der Waffe. Also das ist für mich ganz schwierig. Oder hat gesagt, wenn jemand ein Exoskelett braucht, ein Aussenskelett, weil Wirbelsäulen haben ja auch, aber Rückgrat hat eben nicht jeder. Und weil er das nicht hat, weil er nicht wirklich Vödel hat und kein Rückgrat hat, weder psychisch noch geistig, also geringe Schulbildung zum Beispiel, und vielleicht auch körperlich ein bisschen schwach ist oder nicht mal trainieren und so weiter. Wenn jemand so ist und wegen dem nachher eine Uniform braucht, für sich selber zu stützen, dann ist das für mich, auf Bändisch gesagt, ein armer Keib. Oder dann soll er bitte den Beruf wechseln. Und da muss ich einfach sagen, da mache ich den Polizei gar heute noch einfach immer wieder neu den Vorwurf, dass sie noch heute einfach schlicht die falschen Leute auslesen. Nicht alle, aber einige.
Der Polizist. Er steckt ein, er teilt aus. Der Polizist, wie er ist und wie er sollte sein. Der Polizist ist auch ein Mensch. Und als Mensch ist er auch ein Abbild der Gesellschaft. Darum gehen wir am Schluss noch auf die Suche nach einem regelrechten Modellpolizist. So, wie es schön wäre, wenn er wäre.
Das wäre doch schön, wenn wir einen haben, der schon mal ein bisschen reisen ist, gewisse Lebenserfahrung hat, weil er gewisse Kulturen kennengelernt hat. Vielleicht redet er zwei Sprachen. Hat du das auch ein besseres Verständnis für eine andere Kultur? Es ist einer, der gewisse Selbstüberzeugung hat, wo weiss, was er kann, aber auch weiss, was er nicht kann. Es ist jemand, der auch mit einem gewissen kritischen Hinterfragen an die Sache angeht. Es soll aber auch einer, und das sage ich auch ganz persönlich, sein, der auch den Mut hat, mal zu sagen, wenn etwas nicht richtig läuft oder wenn etwas nicht gut ist. Und da habe ich eben das Gefühl, das ist die grösste Schwäche bei der Polizei, dass sie, und da rede ich einfach von der Polizei als Ganzes, Mühe hat, mit Kritik umzugehen.
Dass die Freude am Schönen nicht untergeht in der Wut gegen das Böse. Oder? Dass Ehrlichkeit auch gegenüber sich selber herrscht, dass die Leute würden rechtzeitig, frühzeitig merken, mir geht es nicht mehr gut, ich habe seelische Probleme, ich habe daheim ein Problem, ich habe mit dem Vorgesetzten Probleme und so weiter. Und dass sie rechtzeitig würden Hilfe in Anspruch nehmen, dass sie auch zum Beispiel, das ist meine persönliche Meinung, eine starke Verankerung im Glauben hätten, oder? Wegen dem muss man noch lange nicht fromm oder gar bei Gott werden, dass man bei der Polizei auch Barmherzigkeit an den Tag legt, also dass man durchaus eben fähig ist, zu unterscheiden, wenn man auch mal beide Augen zudrücken kann und sagen, das ist jetzt also nicht so wichtig, den können wir jetzt kumpen. Einfach das, was man wirklich unter psychosoziale Kompetenz fasst. Oder? Und das ist heute in vielen Stellenbeschreibungen, steht das zwar drin, aber wenn das einer wirklich hat,
dann geht er nicht zur Polizei.
Dann geht er entweder nicht zur Polizei oder er bekommt Probleme bei der Polizei.